Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu, ihr hört den wohl täglichsten Podcast der Welt. Ich musste immer an Joko und Klaas denken bei dem Wort Welt. Guten Morgen, heute bei mir zu Gast der Matthias von der Welle Nerdpol. Guten Morgen.
Ja, richtig ausgesprochen, hallo, guten Morgen.
Fast versprochen, aber dann gerade noch die Kurve gekriegt. Du warst noch nicht bei mir zu Gast, aber ich war schon bei euch zu Gast. Sag doch noch mal ein paar Takte zu deinem Projekt.
Ja, ihr habt's gehört, ich bin der Matthias oder Matze, je nachdem, und du warst bei uns zu Gast bei der Welle Nerdpol, und zwar sind wir ein, ja, kleiner Blog in den Internetsphären mit einem angeschlossenen Podcast, und da reden wir über, ja, alles, was uns interessiert, sei es irgendwelche Manga- und Anime-Serien, sei es Videospiele oder bei dem Thema warst du dann zu Gast, ja, irgendwelche Veranstaltungen wie zum Beispiel die Play 15, das kleine Festival für kreatives Computerspielen hier in Hamburg.
Das war sehr schön.
Ja, das war witzig. Ja. Spaß gemacht.
Ja, und wir reden heute über ein Thema, wo ich dir eigentlich sehr dankbar bin, dass du mich nochmal angeschrieben hast. Es gab nämlich vor, ja, es war letztes Jahr, glaube ich, gell, kam ein neues Episodenspiel raus. Die erste Episode einer fünfteiligen Serie mit dem Namen Blues and Bullets. Das war die erste Episode. Dann habe ich da, weil der Trailer sah wirklich faszinierend schön aus, so ein in Schwarz-Weiß gehaltenes Film-Noir-Spiel mit so Anleihen an Sin City. Also nur die rote Krawatte war zu sehen und natürlich das rote Blut. Und ein wirklich sehr stylischer Trailer, der ja so in die Telltale-Ecke eben tendierte, aber eben nicht mit so einem eigenen Grafikstil, wie Telltale das hat, mit so einer eigenen Engine, sondern so eher so ein bisschen klassisch 3D. Modelle. Sah aber interessant aus, so Agenten-Setting und so weiter, und dann habe ich mir die erste Episode besorgt, bin dann aber irgendwie nie dazu gekommen, und dann kennst du es ja, wenn es dann so eine Weile rumliegt auf dem Pile of Shame, furchtbar. Dann denkt man sich, gerade bei Episodenspielen, denkt man sich dann, naja, ich warte jetzt mal noch ein, zwei Episoden ab und dann spiele ich die so am Stück, weil meistens sind die ja ein bisschen kürzer. Und dann habe ich gewartet und gewartet und gewartet. Und dann kam nie eine zweite Episode. Und dann dachte ich schon, okay, ist das Spiel irgendwie so kacke, dass da irgendwie keine nächste Episode kommt? Oder trödeln die jetzt noch länger als Telltale? Und es sollte bis zum 8. April jetzt dauern, bis die zweite Episode rauskam. Da müssen wir uns auch mal ein bisschen unterhalten. Warum hat es denn so lange gedauert? Also ich finde, so der Drive war dann ja irgendwie weg. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, stimmt, Blues and Bullets, das wollte ich doch noch spielen. Jetzt ist die zweite Episode da. Oh Gott, dafür finde ich bestimmt keinen Gast. Und bling, in dem Moment kommt die Welle Nerdpol und sagt, Manu, wollen wir nicht mal podcasten? Ich habe hier so ein kleines Spiel entdeckt. Matthias, wie ging's dir denn? Hast du die erste Episode direkt losgespielt damals und warst da schon begeistert? Oder hast du eine ähnliche schwere Erfahrung mit diesem Spiel gemacht wie ich?
Der Spaß an der gesamten Geschichte ist, durch meine Filterbubble ist das nie durchgerannt, das Spiel. Nee. Das heißt, ich habe das bis vor kurzem überhaupt nicht mitbekommen, dass es das gibt. Und jetzt wurde es allerdings auch neulich halt für die PlayStation veröffentlicht. Also es gab es vorher, ich glaube, auf Steam und halt für die Xbox. Und jetzt irgendwie vor ein paar Tagen kam es dann tatsächlich das erste Mal in den PlayStation Store. Und dann direkt die ersten beiden Episoden. Und da habe ich dann auch nur irgendwie auf irgendwelchen Internetseiten gesehen, jetzt auch für PlayStation und so, das sieht ja irgendwie ganz geil aus. Und ja, dann halt direkt runtergeladen, gespielt, weil ich auch großer Fan von Episoden-Games bin, einfach von der Veröffentlichungsart. Und ja, also, und so kam es dann letztendlich dazu. Ich glaube, dass die Entwickler, A Crowd of Monsters heißen die, glaube ich, ja. Ich glaube, die machen das tatsächlich so ein bisschen vom finanziellen Erfolg abhängig, weil man kann sich auch zum Beispiel keinen Season Pass für die komplette Staffel oder so kaufen. Das finde ich ein bisschen merkwürdig.
Was denen und eigentlich ganz gut tun würde, gell?
Ja, auf jeden Fall.
Es gibt jetzt ein Bundle, also für die ersten beiden Episoden, jede Episode kostet einen Fünfer, glaube ich, so um den Dreh rum.
Ja,
ungefähr. Und die ersten beiden kosten jetzt 8, also so ein bisschen reduziert. Aber ja, du hast recht, es gibt keinen Season Pass, was ja eigentlich eher ungewöhnlich ist. Und A Crowd of Monsters, wenn man da mal ein bisschen guckt, was die vorher gemacht haben, die sind auch ein relativ junges Entwicklungsstudio.
Ein Handyspiel haben sie, glaube ich.
Da gab es noch nicht so wahnsinnig Spiel. Ich habe schon mal ein Spiel von denen gespielt, weil es eigentlich auch ganz cool klang. Das war dieses Funk of Titans. Und das habe ich angefordert und dann habe ich das gespielt und es war so schlecht, dass ich denen zurückgeschrieben habe. Ich habe gesagt, Jungs, ich will da keinen Podcast zu machen. Das funktioniert nicht. Überarbeitet dieses Spiel bitte nochmal. Das ist gerade für ein Rhythmusspiel oder so muss es ein bisschen besser funktionieren. Und deswegen war ich dann bei Blues and Bullets auch so ein bisschen zögerlich, das anzufangen. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Also kleiner Spoiler vorweg.
Ja, also
aber lass uns noch mal kurz über die Geschichte reden, weil die Blues and Bullets, wir haben es ja schon angedeutet, der Trailer ist ja so ein bisschen dark and gritty und es basiert ja auf einer, sag ich mal, auf echten Charakteren, ne?
Ja, das sind also zumindest zwei echte Charaktere, die darin vorkommen. Das sind Elliot Ness und da klingelt es vielleicht schon, Al Capone.
Genau.
Sind die beiden Namen. Jetzt kommen wahrscheinlich irgendwas in den Kopf geploppt, wie der Kevin Costner-Film Die Unbestechlichen und so weiter und so fort. Und ja, auf den beiden basiert dann letzten Endes auch, also beziehungsweise das sind die zwei größten Figuren bisher in diesem Spiel. Man spielt halt zum Beispiel selbst Elliot Ness und zwar nachdem er Al Capone dingfest gemacht hat und halt nach, ich glaube, 20 Jahre später oder so war es. Und ja,
also man spielt am Ende der Karriere von Elliot Ness. Also
Elliot Ness schon war, danach, ne?
Ja, ja, genau. Also da war halt die Unbestechlichen, wer das jetzt, wer den Film nicht gesehen hat oder die Historie da nicht so kennt, das war zu Zeiten der Prohibition, nannten die sich eben die Unbestechlichen und haben eben, ja, die waren eben spezialisiert auf diese Prohibitionsgeschichte in der Zeit in den USA, ich glaube in Chicago war das, genau. Und Elliot Ness war der Anführer sozusagen von diesem von dieser Sondereinsatztruppe und die haben Al Capone mehr oder weniger, das war so der Erzgegner im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Geschichte setzt an, dass man in dem American Diner Blues and Bullets
mit dem Freedom Burger,
genau, mit dem Freedom Burger, da muss ich auch lachen, und ein so Wortspiel wie I'm ready to dine oder irgendwie sowas.
Oh ja, ja, stimmt.
Oder too good to dine for. Oder irgendwie sowas, irgendwas mit dine. Auf jeden Fall ist er da so der Inhaber so eines American Diners. Und hat mich übrigens extrem an diesen Schauspieler erinnert oder an die Szene aus der neuen Fargo-Serie. Hast du die geguckt?
Nee, weil ich bin Filmfan, aber ich finde Fargo, den Film, der gibt mir nichts. What? Ich weiß nicht wieso.
Tschüss. Ich suche mir einen neuen Gast. Nein.
Ich mag die Coens, aber mit Fargo konnte ich nichts anfangen. Das kann aber auch
die
sein,
Serie musst du unbedingt gucken. Hat ja, okay, gar nicht so viel mit dem Film zu tun, aber da der Vater von der Polizistin ist genau diese Rolle. Also es könnte genau dieser Schauspieler auch sein. Der hat auch dann in Diner eben aufgemacht, Ex-Cop und so weiter. Also genau diese Situation hat mich daran erinnert. Und genau, da geht die Geschichte los. Er hat seine Karriere beendet, weil er einen Fall nicht auflösen konnte und daran quasi zerbrochen ist. Das ist so diese Prämisse. Es wurden eben ganz viele Kinder vermisst. Das war dann sein Fall, sein letzter. Und den konnte er nicht lösen.
Ja, und das Spiel steigt halt auch schon mit einer Szene ein, in der man ein entführtes Mädchen spielt.
Ja, was ein bisschen komischer Einstieg ist. Also ich finde, das Spiel hat sehr viele Ups und Downs. Also so viel können wir vielleicht schon vorwegnehmen. Es ist nicht immer gut, ja, aber in gewissen Stellen ist es dagegen wieder brillant. Also ich finde, das ist wirklich eine sehr, 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 sehr krass unausgewogenes Spiel, sowohl technisch als eben auch inhaltlich und spielerisch. Was durch die Bank aber gut ist, oh Gott. So früh am Morgen.
Das ist die Uhrzeit.
Durchweg gut ist die Synchronisation. Also es ist immer gut gesprochen, finde ich, und musikalisch und stilistisch trifft es eigentlich auch meistens den richtigen Ton. Es hat nur immer manchmal so ein paar Aussetzer oder da merkt man halt die Unerfahrenheit des Studios.
Aber fandest du die Synchro wirklich gut? Also die Stimmen fand ich, also die haben schon in irgendeiner Form gepasst. Aber gerade mit der Optik des Spiels.
Mit der Optik geht's gar nicht.
Das war so. Irgendwie hat das hat nicht zusammengepasst. Das war ganz merkwürdig. Und dementsprechend fand ich auch die Synchro hat die ein bisschen runtergezogen. Also irgendwie wollte das nicht richtig zusammenkommen in meinen Augen. Aber
das Spiel leidet unter diesen komischen 3D-Modellen. Ja. Also ich glaube, das Studio, es scheint ja wirklich nicht sehr groß zu sein, hätte besser daran getan, nicht 3D-Charaktere animieren zu wollen. Weil das wirkt manchmal schon sehr unbeholfen im wahrsten Sinne des Wortes, oder?
Ja, also es ist halt so, ich hätte da gerne ein Remaster für die PlayStation oder für die aktuellen Konsolengenerationen, bitte. Das ist, es sieht hart nach Xbox 1 und PlayStation 2 Grafik aus.
Ja, das und auch so klobig animiert. Ja. Also,
oh Gott, ja.
Oh, die Gesichter gehen ja noch, wenn sie nicht reden, so, ja. Und dann fangen die Charaktere aber an, mit den Armen zu fuchteln. Und das wirkt so extrem. Also man merkt halt, es ist kein klassisches Motion Capturing, es ist irgendwie nicht weich, sondern da saß wirklich jemand dran und hat so diese Bones-Struktur irgendwie Frame für Frame bewegt. Und dann kommt da manchmal so ein Gezappel raus.
Ja, und wenn sie kämpfen oder wenn man jemanden entwaffnet, boah, das sah so furchtbar aus.
Generell eher unfreiwillig komisch.
Oder auch großartig der Schmetterling am Anfang.
Oh ja, da geht's ja schon los, gell? Ja.
Der irgendwie an Epilepsie leidet oder so. Das war schon krass.
Aber es hat trotzdem so seinen Charme. Also sie wussten, man merkt diesem Studio an, dass sie eine gewisse Vision hatten und die haben sie auch durchgezogen. Also dieser Schwarz-Weiß-Stil wird konsequent durchgezogen mit diesem Rot. Gut, das ist jetzt so ein Effekt, den hat man auch schon öfter gesehen, aber der passt irgendwie ganz gut zu dem Spiel, finde ich.
Ja.
Und dieses, zumindest so von diesem kinoartigen Film Noir-Style, dem bleiben sie schon treu. Also, und das meinte ich eben auch mit den Dialogen. Und der Vertonung, es hat immer so gleichzeitig diese Cheesiness, die diese Filme aus der Zeit auch heutzutage so ein bisschen haben, weißt du?
Ja.
Also wenn man dann eben mal mit dem Kollegen durch den Wald läuft zum Beispiel und dann halt jeder Satz, den er sagt, bezieht sich zwar einerseits auf die aktuelle Situation, aber es ist auch immer so mit dieser Schwarz-Weiß-Film Art oder von diesem Film Noir Art, dass jeder Satz auch eine andere Bedeutung haben könnte und deine aktuelle Situation widerspiegelt und dann siehst du mal kurz die Situation aus den Augen eines vermeintlichen Monsters. Weißt du, wie ich meine? Also so diesen Stil, den haben sie schon ganz gut getroffen.
Es ist nicht unbedingt dezent, das Spiel, das stimmt wohl. Es ist sehr Holzhammer, aber gut. Das finde ich aber passt ganz gut und ja, also nicht nur von den Dialogen oder so her ist das ja alles Film Noir, sondern man hat ja auch im Grunde genommen sämtliche Tropes, die dieses Genre hergeben könnte, wie ein Verbrecherboss, wie den desillusionierten Detektiv. Was allerdings noch so ein bisschen fehlt, ist eine Femme Fatale. Und ich habe daher so eine Vermutung, wer das werden könnte.
Die fehlt noch, ja, aber wir sind ja auch erst in Episoden, also wir haben jetzt zwei Episoden gespielt, wir reden heute über die zwei Episoden, erstmal natürlich komplett spoilerfrei. Und ja, das stimmt, es sind schon alle Tropes dabei, und es hat aber auch so ein Augenzwinkerhumor. Also ich sag nur die geheime Zutat seines Blueberry Pies zum Beispiel.
Ja,
das ziehen sie schon konsequent durch und das ist auch sehr gelungen
irgendwie. Der Humor ist extrem krude. Bist du auf dem Luftschiff, sage ich mal, da kommen wir ja später nochmal drauf. Bist du da zum Messerwerfer gegangen?
Ja, ja.
Das war so, die Szene hat mich komplett fertig gemacht. Das war ganz merkwürdig.
Da fehlte eigentlich nur noch so ein Drumtusch am Ende, oder so? Dieses
Das stimmt wohl.
Genau. Aber ansonsten will das Spiel gar nicht so lustig sein. Es hat halt so diesen makaberen, man kann eben ab und zu eben auch sagen, so sarkastische Line irgendwie antworten oder mit Ironie antworten.
Das mache ich ganz häufig.
Ja, natürlich mache ich das. Das gehört bei dem Spiel ja absolut dazu. So ein verzweifelter Cop, der kann ja nur noch mit Sarkasmus reagieren. Und wie wir schon gesagt haben, einleitend, das ist ein Episodenspiel und geht schon so in diese Telltale-Ecke, wobei es mich ein bisschen mehr an diese Sherlock Holmes-Abenteuer erinnert hat oder an diese, was wir neulich hatten mit dem Poirot. Also so diese Detektiv-Adventure-Reihe, wo man eben auch am Tatort sich dann befindet und Hinweise suchen muss und diese Hinweise in so einer in so einer Mindmap miteinander kombinieren muss, um die nächsten Hinweise freizuschalten. Ich weiß nicht, ob du diese Sherlock Holmes Crimes and Punishment Serie kennst, aber da ist es genauso.
Ja, also ich habe da schon Lust drauf, die Dinger mal zu spielen, aber bin noch nicht dazu gekommen. Wobei das ja nur, ja, ich sag mal, ein Teil des Gameplay-Triumvirats ist, was man in diesem Spiel hat. Also das kommt auch erst relativ spät in meinen Augen in der ersten Episode erst vor, Tatort untersuchen und Hinweise zusammenfügen und so weiter und so fort. Vorher ist es ja wirklich, also sehr stark an Telltale angelehnt, dass man halt rumgeht und sehr viele Gespräche führt und da halt aussucht, was man denn sagen soll und so weiter und so fort.
Mhm. Es war könnte auch einen größeren Teil beinhalten, finde ich. Wobei es aber, ja, dieser Telltale-Part ist ja auch nicht schlecht. Also man läuft halt rum, guckt sich an. Es ist alles sehr behäbig. Das kann man auf jeden Fall sagen.
Elliot Ness ist der langsamste Mensch aller Zeiten.
Wahnsinn. Also, und wenn er joggt, sieht so scheiße aus, dass man dann doch wieder lieber läuft.
Ja, das stimmt wohl. Gibt es überhaupt einen Sprintknopf? Den habe ich nicht
gefunden. Ja, die B-Taste, dann hüppelt er so ein bisschen wie so ein amputierter Hase durch die Gegend. Sieht wirklich sehr schön aus.
Ja, die habe ich leider, ich habe alle Knöpfe gedrückt, nur bei mir ist er immer gegangen und ach Gott, alleine die Untersuchung im U-Boot hat gefühlte 10 Jahre gedauert.
Oh ja. Oh. Aber es ist sehr abwechslungsreich von den Settings, gell?
Das stimmt.
Also man merkt dem Studio auch immer an, wie stolz sie auf ihre Set-Pieces sind, weil jedes neue Set-Piece wird mit einer minutenlangen Kamerafahrt eingeleitet. Das scheint so deren Lieblingsmove zu sein. Auch die zweite Episode fängt ja mit so einem ewig langen Kamerafahrt an. Das Problem ist einfach nur, dass ihre Engine das nicht hergibt. Es ruckelt wie Sau, diese Kamerafahrten.
Das ging tatsächlich bei mir. Also bei mir haben sie jetzt nicht... Ja, wahrscheinlich. Also so sehr hat's geruckelt und nee, jetzt, also so Knoten in der Zunge. So sehr hat es jetzt nicht geruckelt. Ich finde auch, von den Umgebungen her sieht das alles ziemlich geil aus. Mhm. Also es Style hat das Spiel. Nur die Figuren, die sich da drin bewegen, sind halt pottenhässlich.
Ja, leider. Also die Settings finde ich auch echt klasse. Die sind wirklich schön gelungen. Auch die, man befindet sich dann auf so einem Hindenburg-Hotel. Also ein Zeppelin, der zu einem Luxushotel umgebaut wurde.
Es ist nicht nur irgendein Zeppelin, es ist die Hindenburg.
Ja, das war ich mir nicht ganz sicher, ob es die Hindenburg ist, weil es gibt nämlich dann ja ein so ein Foto, wo man die Hindenburg in Flammen sieht. Deswegen habe ich das so verstanden, dass es ein Nachbau ist.
Ich glaube, an einer Stelle, wenn man irgendwas untersucht, sagt er, wäre sie auf Jersey geprallt, hätte es so und so viele Tote gegeben. Aber ich glaube, es ist tatsächlich die Hindenburg selbst. Das ist auch eine Sache, die mir extrem gut bisher gefällt. Man hat halt diese realen Figuren mit Elliot Ness und Al Capone, aber das ist halt irgendwie alles eine alternative Realität. Ja. So, und dementsprechend häufig kann man ja schon ungefähr sagen, was in den nächsten Episoden so passieren müsste eigentlich bei solchen Episodenspielen. Also zumindest geht es mir da meistens so. Hier habe ich überhaupt keine Ahnung, in welche Richtung das Ganze gehen könnte. Nee, und es kann wirklich in alle Richtungen gehen. Und das gefällt mir extrem gut.
Ja, man kann es nicht so voraussehen, was da passiert, absolut. Weil sie sich eben auch sehr entfernen von diesen echten Charakteren. Also man hat zwar die Namen, aber können wir vielleicht nachher noch so ein bisschen so einen Spoiler-Part anhängen. Allein schon, was in den ersten beiden Episoden passiert. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es so kommt.
Nee, das stimmt.
Und klar, wir haben gesagt, die erste Episode fängt schon so ein bisschen mysteriös an. Also das gehört ja auch zu so einem Spiel dazu, dass man erstmal so ein großes Fragezeichen in den Raum gestellt wird. Wobei ich echt sagen muss, also die zweite Episode hat mir deutlich besser gefallen. Die erste Episode findet noch nicht so richtig ihren Rhythmus. Okay? So.
Nee, das stimmt. Das ist halt das, was ich meinte, dass dieser Detektivpart erst fast zum Schluss kommt. Ja, und das wird alles
mehr anfangen müssen eigentlich.
Ja. Es wirkt halt nicht so richtig ausgewogen noch nicht. Und das würde mich halt auch in meinem Verdacht bestätigen, dass die eher von Episode zu Episode entwickeln. Mhm. Dass die zweite Episode da eine deutlich bessere Mischung findet zwischen allen Dingen. Also es wirkt homogener und nicht so bruchstückhaft.
Ja. Dieses Triumvirat. Dieses Trio, was du vorhin angesprochen hast, das eine war eben dieses Telltale-artige Rumlaufen, dann eben dieses Sherlock Holmes-mäßige Analysieren des Tatorts, was wirklich gut funktioniert. Also man findet dann eben einzelne Hinweise an dem Tatort, verbindet die miteinander. Es ist jetzt nicht wirklich schwer, aber es macht Spaß.
Vor allem, weil du kannst auch nichts Falsches machen. Also wenn du dann einen Hinweis anklickst, der nicht dazugehört, dann wackelt das Bild einmal kurz und das Spiel sagt dir dann, nee, das darf nicht.
Das ist übrigens cool bei den Sherlock Holmes-Spielen, dass man auch die falschen Schlüsse ziehen kann.
Das haben wir echt geil hingekriegt. Das wäre mein Tod, glaube ich.
Ja, aber es ist auch nicht falsch. Bei den Sherlock Holmes Spielen kannst du eben auch einen Falschen beschuldigen und dann ist es halt deine dein Fall. Bisschen unbefriedigend auch, aber trotzdem cool, dass es geht. Hier gibt's einfach nur eine richtige Lösung und du musst sie dann auch finden, um weiterzumachen, aber es ist halt so klassisches Adventure-Kost. Und der dritte Part, der ist leider der, der gar nicht gut funktioniert, ist nämlich der Action-Part. Also einerseits natürlich, was noch einigermaßen funktioniert, aber nicht hübsch anzuschauen ist, sind diese Quicktime-Events. Was weiß ich, da kommt halt mal so ein Typ aus dem Schrank gehüpft und dann gibt's halt so eine kleine Kampfsequenz, die sieht so unfreiwillig komisch aus, dass man froh ist, wenn die vorbei ist, aber klar, ist halt ein normaler Quicktime-Event.
Man beißt sich durch.
Genau. Passiert zum Glück nicht allzu oft, also die Quicktime-Events halten sich in Grenzen, weil sie wohl auch gemerkt haben, dass die schwieriger zu animieren sind in dieser Action. Und der, jetzt sind wir schon fast bei 4 Teilen, aber der dritte Teil ist dann, wo sich's deutlich unterscheidet von den anderen Adventure-Spielen, sind die Ballersequenzen. Ja, die hätten sie sich meiner Meinung nach auch komplett sparen können oder nur animiert machen können, weil dieses, man zielt dann ganz normal, man geht immer, ist wie so ein Deckungsshooter, man hat dann eben so eine selbst ablaufende Sequenz, wo Elliot und entsprechende Kollegen, die mit ihm unterwegs sind, an einer Deckung lehnen und dann geht man halt aus der Deckung mit dem linken Trigger vor und zielt mit dem Fadenkreuz, mit dem rechten Trigger und die sind ja sowas von langweilig.
Also ist, also für mich war es weniger Deckungsshooter, also ich spiele auch parallel The Division und es ist mehr Railgun, also auf Schienen, du rennst nicht selbst rum, sondern das Spiel animiert die Deckung zu Deckung, da schmeißt dir Gegner vor und ja, es ist ganz nett, zum Beispiel, dass man, wenn man 6 Schüsse mit der Pistole gemacht hat, dass er dann automatisch nachlädt und du aber keine Munitionsanzeige hast oder dergleichen. Das finde ich schon irgendwie ganz interessant. Aber ja, dadurch, dass wir halt diesen Schwarz-Weiß-Rot-Stil haben, Fässer sind sehr offensichtlich drapiert. Die Gegner, also du kannst sterben, das habe ich neulich mal aus Interesse ausprobiert. Du kannst tatsächlich abgeschossen werden, aber es dauert sehr, sehr lange. Die sind nicht besonders zielsicher, die Typen.
Und die stehen auch immer so schön da, also Rail-Shooter, aber ganz, ganz frühe Rail-Shooter. Also die sehen so ein bisschen aus wie diese, wie hieß dies mit dem Video, dieses McGree oder so?
Och, keine
dieses
Ahnung.
Dieses Cowboy-FMV-Spiel.
Ich weiß, worauf du hinaus willst.
McGree oder so, ja. Keine Ahnung. Daran hat es mich extrem erinnert, weil die haben dann ja auch immer so eine rote Umrandung, wenn du auf sie zielst und die wirken dann wie so, ja, wie halt bei diesen früheren Spielen, wie so ein animiertes GIF von einem Feind, was dann halt beim Treffer reagiert und dann so ein bisschen nach hinten stolpert.
Aber tatsächlich reagieren sie immer anders, je nachdem, wo man sie trifft. Das fand ich ganz immerhin, interessant. Ja. Und es gibt eine Sache, die das hat mich vor allen Dingen in der zweiten Episode extrem genervt. Die nehmen sich häufig Deckung, wo immer noch irgendwelche Gliedmaßen oder wirklich der komplette Kopf einfach vorherguckt. Du kannst sie da nicht abschießen, weil das sie ist sind so ja dumm. In der Deckung.
Das ist so dumm. Manchmal geht's, aber geht fast nie irgendwie, auch wenn der ganze Kopf rausschaut. Gell?
Das ist, ja, es ist einfach schlecht. Es lockert das Ganze halt ein bisschen auf. Und ich hatte mich zum Beispiel bei der ersten Episode dann, es ist auch relativ früh, sehr gefreut, dass man dann seine zweite Waffe bekommen hat und dann alles niedermäht, ohne Nachladen, warum auch immer.
Ja, und sie lockern, wie gesagt, so ein bisschen auf. Man findet dann irgendwann auch mal eine Railgun. Dann ist halt so eine Railgun-Sequenz, wo du dann irgendwie 30, 40 Leute umnietest. Und
das war super. Das fand ich richtig großartig.
Es ist so ganz nett, aber gerade in der Episode 2 zieht sich das irgendwie viel zu lang, diese Sequenz. Also so mal ein oder zwei so Sequenzen, wo du mal ein bisschen schießt, das war ja nicht so schlimm. Auch wenn das Zielen total nervig ist, weil du hast immer so ein großes, ungefähres Fadenkreuz, mit dem du aber nichts anfangen kannst. Du siehst halt nur, wo dein Cursor ist. Und wenn du dann aber ranzoomst, dann geht's nicht irgendwie in die Mitte dieses Kreises, sondern irgendwie links oben in die Ecke. Und dann kannst du wieder neu anfangen zu zielen. Also nicht mal diese Mechanik haben sie irgendwie einigermaßen
intuitiv hin. Ich hatte mich schon gewundert, ob ich zu blöd bin, aber dann scheint es wirklich nicht zu funktionieren. Ja. Gerade bei dem Shootout in der zweiten Episode bin ich zwischendurch auf Pause gedrückt und bin abwaschen gegangen, weil es mich doch ein bisschen genervt hat, weil es wirklich lang ist.
Ja. Genau, aber warum fasziniert uns dieses Spiel denn trotzdem? Es ist, wir haben jetzt schon sehr viel negative Dinge auch gesagt, aber immer auch mit so einem, wie man halt so über Spiele redet, die man trotzdem mag.
Ja, also ich würde mich freuen, wenn die tatsächlich weitermachen. Also zum einen, das hattest du ganz am Anfang nochmal gesagt, die Musik ist absolut grandios. Also jedes Setpiece wird sehr stimmig unterlegt, halt auch mit diesem typischen 30er, 40er, 50er Noir-Stil, so ein typisches getragenes Piano. Das Titelstück das Eingesungene, das, was im Abspann läuft, ist auch richtig geil, wie ich persönlich finde. Das ist ziemlich fetzig. Und obwohl die Figuren pottenhässlich sind, Atmosphäre hat das Spiel.
Total.
Und das bis in die letzte Pore, das ist sehr, sehr, also man wird da sofort eingezogen, in meinen Augen. Also das ist ziemlich geil gemacht.
Wenn man so ein bisschen auf diese Atmosphäre steht und auf dieses und auf diese Jahresepoche, nenne ich es jetzt mal, und so Capone-Stil und so dieses Film Noir, wenn man dem irgendwas abgewinnen kann, sollte man auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen, weil ich finde auch von der Mystery, die da irgendwie aufgemacht wird und von der Geschichte und auch so diese, ja, manchmal ist es ja so Holzhammer, aber ich finde, das passt auch zu dieser Welt. Also dieser Tatort zum Beispiel, der ist ja stellenweise so brutal, dass es mich fast schon wieder intrigued hat, was da jetzt wirklich dahinter steckt. Also dieses Spiel hat mich sofort gefesselt, weil die erste Stunde, die war ziemlich Panne. Also mit diesen Kindern da unten im Verlies, die fand ich ganz schlecht als Opening gewählt. Aber spätestens ab dem Moment, wo man an diesem Tatort ist und so ein bisschen erfährt, okay, da geht's irgendwie doch um was Größeres und was ist denn jetzt da dahinter und was soll denn das alles? Und dann entziffert man diesen Mordfall. Und dann ist er auch noch geil animiert danach, also so von dieser, das sind dann so Standbilder, wenn er dann quasi schlussfolgert, was jetzt passiert ist, dann sieht man so schemenhafte Silhouetten und dann sind sie auch nicht mehr hässlich, Mordfall quasi rekonstruieren und ab dem Moment hat mich das Spiel dann irgendwie gepackt.
Die sind halt dann, also diese Silhouetten sind auch komplett weiß, also ohne irgendwelche Merkmale, aber ja, ich fand den Einstieg mit den Kindern jetzt auch nicht so gelungen, aber hätte man das Ding nicht gehabt, finde ich persönlich, hätte dieser Tatort nicht so gut funktioniert, weil bis zu diesem Punkt, also wenn man den Einstieg weglässt, hat man in der ersten Episode ein sehr, sehr realistisches Spiel. Mhm. Und dann, ja, kommt man an diesen Tatort. Und das hätte nicht funktioniert, hätte man vorher nicht diese komischen Figuren, die übergroß sind, mit komischen Skelettenmasken und so weiter und so fort gesehen. Mhm. Und wie gesagt, die Grafik ist nicht hübsch, aber weil, als ich das Ding das erste Mal gesehen habe, war ich echt froh, dass das jetzt nicht unbedingt detailliert ist. Hm. Weil das sieht auch schon so recht happig aus. Also ich weiß nicht, welche Altersfreigabe das Ding hat, aber 18 würde mich nicht wundern.
Nee, es ist auf jeden Fall ein 18er Spiel, ganz klar. Es geht um okkulte, irgendwie um irgendwelches okkultes Zeug. Also so viel kann man jetzt schon mal sagen. Man weiß auch noch nicht genau, wir sind ja auch erst in der zweiten Episode, man ist noch nicht so ganz schlau, was da ist, aber auf jeden Fall ist es so ein Ritualmord, der bei welcher Serie war das neulich, wo das so, bei Dexter gibt's auch so eine Season, die mich daran erinnert hat, wo dann auch immer so Leute so fast schon wie so geopfert werden auf so einem Altar und so.
Boah, ja, oh, die Hände, Gott.
Boah. Ja, also sehr cool und trotzdem verliert es aber nie diesen, also es ist so eine Mischung aus diesem typischen Noir-Setting, so Whodunit, und gleichzeitig aber eben dieses Okkulte, was dann so mit reinkommt, was so eine zweite Ebene reinzieht, gell?
Das ist großartig. Ich mag dieses Okkulte und Sektengedöns, das gefällt mir immer ganz gut so als Thema. Und das mit diesem Film Noir gemischt, das ist in meinen Augen eine extrem tolle Mischung. Das ist super interessant. Man will am Ball bleiben, auch wenn man halt Gameplay-Elemente hat, die jetzt nicht so unbedingt da reinpassen. Und das ist, ja, also es ist ziemlich geil.
Yeah, auf eine ganz krude Art und Weise, gell? Und ja, ich mag dann auch, dass es an Stellen dann wieder so absurd wird, also wie dieser Hindenburg-Dings zum Beispiel. Ein wirklich geiles Hotel da oben. Und dann aber auch irgendwie das Ende oder der Anfang von der Episode 2. Ich verrate jetzt nichts, ich sag nur das Setpiece, dann ist man auf einmal auf einem russischen U-Boot. Was auch völlig absurd ist, dass man da auf einmal ankommt, gell?
Ja, das war auch, als man da angekommen ist, so, okay, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Aber auch im Hotel gibt es auch eine Stelle, wo du runtergucken kannst, durch das Glas.
Oh ja, das ist ja geil. Da hätte ich mir gerne eine VR-Version gewünscht.
Ja, nee, nicht unbedingt. Aber das sah mega aus. Und ich verstehe es auch nicht. So Standbilder können die gut machen und Atmosphäre können sie perfekt. Da gibt es auch zum Beispiel in der zweiten Episode eine Traumsequenz, wo es mir richtig eiskalt im Rücken runterlief.
Oh ja. Die war auch gut gemacht, ja.
Aber ja, also das reicht halt, damit es dieses Spiel trägt. Das ist unfassbar. Das ist richtig gut.
Man muss halt, wie gesagt, ein bisschen Abstriche, oder man darf nicht erwarten, dass es so geschliffen ist. So früher würde man sagen, das ist ein Rohdiamant, oder? Der sich noch finden kann.
Das stimmt wohl.
Vielleicht, auf der PS3 gab es doch auch dieses Twin Peaks-artige Adventure, wo die Leute auch so darüber gesprochen haben.
Ich bin auch schon die ganze Zeit am Überlegen. Deadly Premonition.
Ja, genau. Daran erinnert es mich irgendwie. Es hatte auch so Ecken und Kanten und war nicht ganz perfekt, aber die Leute haben es trotzdem geliebt.
Ja, und in eine ähnliche Kerbe, finde ich, schlägt auch Blues and Bullets. Ja. Es ist nicht unbedingt sehr gut, aber es ist...
An den Stellen, wo es gut ist, ist es wirklich gut.
Ja, und zwar richtig. Ich bin begeistert aus irgendeinem Grund und ich weiß nicht, wieso. Das ist ganz merkwürdig.
Ich glaube, wir haben es ein bisschen versucht zu erörtern. Wir empfehlen es auf jeden Fall, vor allem für den Preis. Also ja, die 8 Euro lohnen sich für die 2 Episoden auf jeden Fall. Und ich bin gespannt. Ich glaube nämlich auch so wie du, dass wenn das Spiel sich nicht verkauft, wird es, glaube ich, auch nie Episode 3 bis 5 geben.
Ich wäre sehr traurig drüber. Also das ist die 4 Stunden oder was, die man an den beiden Episoden setzt, die sind sehr gut investierte Zeit.
Absolut. Genau, so 1,5 bis 2 Stunden pro Episode. Es ist auch nicht wirklich schwer. Also man bleibt eigentlich man bleibt überhaupt nicht hängen. Es ist immer sehr linear. Man muss nicht irgendwie auswählen, an welche Settings man jetzt geht. Also man reist nicht rum, sondern man wird durch die Geschichte mal in bestimmte Pieces geführt und da ist man dann auch, bis es weitergeht. Also es ist sehr linear in seiner Art.
Das stimmt. Da hat man halt in den Gesprächen eher die Auswahlmöglichkeiten, was man jetzt sagt.
Was übrigens, ist dir das aufgefallen bei diesem Albtraum in der 2. Episode? Der nimmt wahnsinnig viele Elemente, greift der auf, die man vorher in den Dialogen gesagt hat.
Ja.
Da gibt's immer mal wieder eben Dialogsequenzen, wo gar keine direkte Konsequenz passiert. Und die aber findet sich dann zum Beispiel in so einer Albtraumsequenz wieder. Also da haben sie das gut ineinander gewoben, finde ich, diese Entscheidungen. Es sind auch nicht so diese klassischen Entscheidungswege wie bei Telltale, sondern es ist eher so, wie definierst du dich als Charakter, Fragen, und
das
die
ist halt,
werden dann wieder aufgegriffen.
Es ist super interessant zu sehen. Ich hatte an dem Tag, an dem ich die erste Episode gespielt habe, vorher für die Welle Nerdpool einen Text geschrieben zu The Wolf Among Us, aber nicht das Spiel, sondern den Comic. Mhm. Es ist also das Comic zum Spiel zum Comic, und da hat es mich ganz extrem gestört, dass ich halt nicht entscheiden konnte, wie mein Bigby sich verhält. Das ist ganz merkwürdig, wenn man ein Spiel kennt. Und dann habe ich halt Blues and Bullets gespielt und man hat diesen Elliot Ness als eine gewisse leere Hülle, und durch seine Antworten, wir haben jetzt beide sehr sarkastisch wahrscheinlich und geantwortet, und so füllt man dann diese Figur aus, letzten Endes mit seinen Entscheidungen. Und das machen die sehr, sehr gut. Also was er letzten Endes sagt, wie er sich verhält oder so, ist in meinen Augen auch, alle Möglichkeiten würden zu meiner Figur passen, die ich da erschaffen habe.
Ja, und du hast auch wirklich eine große Bandbreite. Also du kannst dich vom wütenden Alkoholiker bis hin zu einem ich lasse Gnade walten und trinke nur noch Saft. Da dazwischen ist wirklich alles möglich. Und es gibt auch eben Sequenzen, wo du selber entscheiden kannst, ob du als Elliot einen Ganoven irgendwie umlegst oder nicht. Also es sind dann zwar keine weitreichenden Entscheidungen, die daraus folgen, aber...
Noch nicht.
Aber noch nicht, genau, vielleicht ergibt sich das noch. Aber auf jeden Fall merkt sich das Spiel in den Folgendialogen, ob du den und den leben gelassen hast, ob du wieder zurück zur Alkoholsucht gefallen bist und so weiter. Das wird alles aufgegriffen und dadurch gibt es dem Charakter auch mehr Tiefe, weil dein Umfeld darauf reagiert.
Ja, das
finde ich sehr cool gemacht. Gut, also wir empfehlen es. Wie gesagt, Xbox, PlayStation 4 jetzt neuerdings auch. Auf der Xbox kann ich es nur begrenzt empfehlen, weil es hat echt stellenweise arg geruckelt. Was bei dem Spiel nicht schlimm ist, aber ich weiß nicht, ob das auf den anderen, auf dem PC und auf der PS4 auch so ist. Auf der Xbox hat es auf jeden Fall geruckelt. Im Spiel selber nicht mehr, sondern wirklich nur immer in diesen Kamerafahrten. Aber genau, man hat ja genügend Auswahl.
Ja.
Sollen wir noch ein ganz bisschen Spoiler-Part dranhängen für die Leute, die es gespielt haben?
Bitte drum.
Okay, dann gibt's jetzt den Spoiler-Part. Wir reden über die ersten beiden Episoden.
Am Ende waren sie ganz schön, also noch mehr Holzhammer oder so mit dem Hund.
Mit dem Hund, ja.
Das saß ich so vorm Fernseher und dachte mir so, das war irgendwie dumm.
Wie hast du dich denn entschieden mit dem Hund? Hast du die Milch selber getrunken?
Nee, ich habe sie dem Hund überlassen.
Und was ist dann passiert? Ich habe die nämlich selber getrunken.
Ach so, du hast sie selber getrunken. Dann hat der kleine Junge, sein Name fällt mir nicht mehr ein, hat er geschrieben, you whore, you whore.
Das hat er bei mir auch gemacht, ja.
Und dann wollte der Hund das Kind attackieren und der wurde dezent umgebracht, der kleine Welpe.
Okay, dann passiert aber das auf jeden Fall.
Ja, das...
Meinst du denn, das ist die so, wissen wir das? Das ist die, ob das diese Sophia ist?
Es ist halt so ein bisschen die Geschichte. In dem ein Flashback mit seinem Kollegen, dem Jim Dockers, erzählt der Jim, unserer Figur Elliot, ja, dass dieser komische Kult, dieser Voodoo-Clan oder was auch immer da ist, dass die sich keine Namen gegeben haben. Und beziehungsweise andere Namen und so weiter und so fort. Und jetzt fällt mir den Namen nicht mehr ein. Wie hieß nochmal das Kind, was man letzten Endes sucht?
Sophia.
Sophia. Und ich glaube, das Kind, was man unten in den Katakomben spielt, wird immer Alice genannt. Alice im Wunderland vielleicht. Kann man da auch irgendwie eine Parallele vielleicht ziehen? Man weiß es nicht. Ich glaube schon, dass sie es ist.
Ja, ich glaube schon auch. Aber eben, dass der andere Name dadurch eben erklärt wird, dass man es nicht gleich verrät sozusagen.
Ja, irgendwie so.
Ich finde es aber, also... Stellenweise finde ich es ja echt geil erzählt, auch so mit diesen dieser Affäre und so, das gehört natürlich alles zu diesem Setting dazu, aber eben das ist auch eine geile Sequenz gewesen, wo man mit durch den Wald läuft und wirklich jeder Satz könnte auf diese Affäre irgendwie zutreffen. Ich habe dann total gebrochen mit dieser Welt und habe es ihm dann gestanden.
Ich auch, tatsächlich.
Weil ich einfach wissen wollte, wie sie reagieren.
Und das ist auch... am Ende hat man wieder diese Auswertung, wer hat was angewählt und ja, es ist also irgendwie 51% oder so bei mir haben gestanden, dass sie diese Affäre haben.
Sehr geil. Wahrscheinlich einfach, weil sie auch wissen wollten, was passiert, ob das Spiel dann an der Stelle irgendwie Game Over ist.
Ja. Also es ist halt auch sehr interessant, wie das Spiel halt mit den Zeitebenen spielt. Denn je weiter man es ist auch wieder dieses Noir-typische, dass man sehr viele Rückblenden hat.
Die übrigens sehr gut gemacht sind, finde ich immer.
Ja. Und mit jeder Rückblende sind wir, glaube ich, in der Zeit weiter zurückgegangen. Weil die erste Rückblende war, wie er Al Capone stellt, ja, nach dem Tod seiner Freunde. Die zweite Rückblende war halt das Date. Genau. Wo am Ende dann gesagt wird, dass ein Einsatz schiefgelaufen ist und dass halt Jim Dockers und die Kollegen da alle tot sind. Und dann kommt halt diese Szene im Wald, die ja davor spielen muss, weil Jim Dockers noch lebt.
Ja, das ist echt gut gemacht, auch vom dramaturgischen Aufbau, gell? Dass man eben nach und nach so diese Bruchstücke auch erfährt. Und am Anfang denkt man sich, warum rennt der jetzt wie so ein Alkoholiker da zu Al Capone rein und so? Aber nach der Szene mit der Frau in dem Restaurant kann man das auch total gut nachvollziehen, wie er quasi zum Alkoholiker wurde, was er sich für Vorwürfe gemacht hat in dem Moment, weil er ja eigentlich auch bei dem Einsatz hätte dabei sein müssen, aber eben geschwänzt hat. Und so diese Schuld, die er sich dann in sich reinfrisst, die passt ja so dermaßen in dieses Noir-Setting rein. Ausgerechnet natürlich auch, dass der stirbt, dessen Frau du betrügst und so weiter. Das hat schon Gewicht.
Sie haben ihre Hausaufgaben gemacht, was das Storytelling angeht, was die Geschichte an sich bisher angeht und so weiter und so fort. Und auch so unvorhersehbar, wer dann letzten Endes, also dass letzten Endes jemand stirbt. Und seitdem habe ich es auch so ein bisschen, ja, das Gefühl, hier kann jetzt wirklich alles passieren. Das ist so dieses erste Staffel Game of Thrones Syndrom. Dass man echt so denkt, oh, was ist denn jetzt hier los?
Das Einzige, was ich ein bisschen schwach fand erzählerisch, dass er wirklich so schnell Capone hilft, diese Enkelin zu finden. Also, dass er wirklich sein Leben nochmal aufs Spiel setzt für eine Enkelin von Al Capone. Das fand ich irgendwie nicht glaubwürdig. Also alles andere fand ich total nachvollziehbar. Auch wie er sich mit diesem mit dem Bodyguard anfreundet im wahrsten Sinne des Wortes, dass der immer so assi tut und einfach sagt, warum, ich bin doch nicht dein Bodyguard, ich bin nur da, dich zu beobachten, ich mache mir doch die Finger schmutzig, dass der nie schießt, weil diese Running Gags mit ihm, die funktionieren ja so dermaßen gut.
Ja, das sind echt.
Und auch diese Schlusssequenz oben in dem, hast du ihm auch das Rezept verraten dann?
Natürlich habe ich.
Natürlich, also es war ja so ein geiler Moment, ihm das noch zu sagen.
Ja, das war richtig geil.
Das war so gut. Und das funktioniert alles klasse. Da, wenn er dann erstmal in dem Schlamassel drinsteckt, dass er dann mit ihm zusammenarbeitet, ist auch nachvollziehbar. Aber einfach so zu sagen, so, ja, okay, dann rette ich halt deine Enkelin, das fand ich zu schwach.
Ja, bei mir war es halt, also mein Erlebnis hat dann letzten Endes gesagt, so, ich tue es für sie, nicht für dich. Klar. Er soll das Land verlassen, wenn man sie gefunden hat und nie wiederkommen. Mhm. Und ich, als Capone einschlagen wollte, habe ich ihn
gehauen. Ich habe auch eine in die Fresse gehauen, ja.
Also, das ist, dass er da jetzt nicht so unbedingt glücklich mit ist, das wird schon irgendwie klar, aber ja, es ist halt, da ist deine Nemesis sitzt da vor dir und sagt, könntest du mir nicht bitte helfen? Und du sagst, ja, klar, kein Ding. Und ja, das aber auch sehr, sehr
komisch, weil sie hätten es ja auch anders aufziehen können. Also in der zweiten Episode kommt ja dann auch so eine größere Motivation, als man diesen Typen da verhört, diesen russischen U-Boot-Captain.
Ivankov.
Da stellt sich ja dann eben auch raus, dass er was mit deinem Fall damals zu tun hatte. Und über die Schiene hätte man ja Elliot Ness auch quasi wieder aus seiner Rente locken können, dass er da wieder Hinweise findet. Weil es wird ja auch alles angedeutet am Anfang, aber nur über diese Enkelin zu kommen, fand ich zu schwach in dem Moment. Das fand ich so ein bisschen so ein Plothole.
Ja, aber die Frage ist halt, wie hätte man es anders lösen können, dass er halt auf die Spur kommt.
Klar, aber du weißt, was ich meine. Es wirkt so, okay, ich mach's jetzt, weil ich bin in einem Spiel und die Geschichte muss weitergehen.
Ja, da gebe ich dir schon recht. Aber so rein vom Story-Ablauf her ist das alles schon, es ist schon höchstes Niveau, würde ich so spontan sagen. Mhm. Das ist schon ziemlich geil. Und das Einzige, was ich jetzt noch so ein bisschen out of context fand, sind diese Sequenzen in so einer Art Zwischenwelt. Die sehen sehr, sehr cool aus, aber sie passen nicht so richtig rein. Das ist zum Beispiel in der ersten Episode so, die Town ist zugrunde gegangen, nicht mal die Ratten wollen hier sein. Falls du dich erinnerst, wo dann diese riesigen Schriftzüge auf einmal eingeblendet werden.
Die finde ich total geil.
Ja, sie sind super geil, die sehen grandios aus. Ich habe auch das eine Ding getwittert, aber was soll das?
Die sind ein bisschen zu modern für dieses Film-Noir-Setting.
Ja.
Also diese typografischen Effekte, die haben mir total gut gefallen.
Dass man die auch als Deckung verwenden kann, fand ich geil.
Ja, geil gemacht, ja. Finde ich okay, weil es ja eine moderne Adaption dieses Noir-Settings ist und so vom Erzählerischen passen sie ja in das Noir-Setting auch perfekt rein. So, weißt du, so der Charakter hinterfragt sich und macht sich Vorwürfe und die innere Zerrissenheit wird da ja auch immer gut gezeigt. Auch in der zweiten, mit dieser Albtraumsequenz, die ist ja auch so ein bisschen futuristisch im wahrsten Sinne. Also nicht futuristisch, aber so fantastisch. Ja,
und hatte ich das Ding auch an PT erinnert?
PT habe ich nicht gespielt, mich hat es aber an Silent Hill Shattered Memories erinnert. Wo auch eben so immer mit dieser Metaebene dann gespielt wird und man so einen Weg lang geht, der sich so zusammensetzt beim Laufen und so. Ich fand's cool, ich fand die gar nicht so rausgerissen aus dieser Welt, weil es ja absichtlich auch immer so gemacht ist, dass es so das Innenleben des Elliot Ness irgendwie darstellt.
Ja.
Und das als Deckung zu verwenden, da hat die Schusssequenz sogar Sinn gemacht, ja.
Das war witzig.
Nee. Ich bin gespannt. Hoffentlich müssen wir nicht wieder so lange warten auf die Episode 3.
Ach, bitte nicht. Ich möchte es weiterspielen. Ja. Ich möchte wissen, wie es weitergeht.
Wie fandst du den Cliffhanger diesmal von der zweiten? Bei der ersten war das ja total geil, wie dieses U-Boot da hochkommt.
Ich fand, das hatte ich ganz vergessen zu erwähnen. Das Ende der Episode 1, die After-Credit-Scene, fand ich sehr gut. Mhm. Mit, wo man entscheidet, welche Hand soll denn jetzt weg?
Ja, die war fies. Wobei sich ja nicht viel ändert, außer linke Hand, rechte Hand, aber.
Naja, und ob du dann letzten Endes eine Puppe hast oder, ja, aber ich glaube, das könnte nochmal wichtig werden. Absolut, letzten Endes. Ja. Ja, der Cliffhanger der zweiten. Ich hatte mich schon gewundert, wo die Augen abgeblieben sind. Mhm. Und Das ist ja auch kurz vorher, sagt Eliak ja, glaube ich, hier ist der einzige sichere Ort oder sowas in der Art.
Ja, Pustekuchen.
Ja, am Popo. Das ist, das kann. Wie gesagt, ich habe da so einen Hieper auf dieses Spiel, auch wenn es nicht perfekt ist. Aber ich will unbedingt wissen, wie das weitergeht, weil die Story ist so gut aufgezogen.
Absolut. Also es wäre ein Drama, wenn die das nicht zu Ende erzählen können.
Nee.
Ja. Naja, aber wie gesagt, ich habe jetzt nichts gefunden, wann Episode 3 kommt, aber hoffe mal, dass der Podcast dazu beiträgt, dass eine dritte Episode kommt.
Ja, ist jetzt doof, das im Spoiler-Part zu sagen, aber ladet es euch runter.
Ja, das haben wir ja schon eindeutig gesagt vorhin.
Auf jeden Fall.
Dann danke ich dir für den Besuch.
Ich danke, dass wir das hinbekommen haben.
Ja, danke für das nochmal in Arsch treten, dieses Spiel zu spielen.
Natürlich.
Und wir sprechen uns bei Episode 3.
Ist spätestens, ne?
Jo. Mach's gut.
Ciao.
Tschüss.